Das ist die Geschichte unserer Zukunft kontrovers. In dieser Reihe greife ich Themen auf, die die Gesellschaft spalten. Für einen respektvollen Dialog und Kollaboration.
Because we are the origin of all coming evil.
Wir Menschen haben die besondere Gabe, Geschichten schreiben zu können, die die Welt verändern. Kraft dieser Geschichten haben wir Städte gebaut, Landwirtschaft entwickelt, Götter gekrönt und Maschinen erfunden. Mit jedem Kapitel dieser Kulturgeschichte verschieben wir die Grenzen zwischen Natur und Kultur. Wir sprechen von Fortschritt. Ein aktuelles Kapitel unserer westlichen Kulturgeschichte wird in der Gender-Debatte verhandelt. Es geht um die Frage, wo die Grenzen zwischen Mann und Frau, Geschlecht und Identität verlaufen. Wie viel Kultur sind wir Menschen und wie viel Natur? Mein heutiger Gast ist evolutionärer Anthropologe an der Universität Wien. Er ist besorgt über die Tatsache, dass seine und die Forschungsergebnisse von Kollegen und Kolleginnen nicht gehört werden, weil sie nicht ins Gender-Narrativ passen. Eine Folge dieser Ausgrenzung, um nicht zu sagen Zensur, zeigt sich bereits deutlich und ist sehr beunruhigend. Der Rechtsruck in Europa ist nach Ansicht von Dr. Martin Fieder auch eine Folge der Missachtung unserer biologischen Natur. In Zukunft könnte sie sogar noch schlimmere Folgen haben. Dr. Martin Fieder. Sie haben Daten, die Sie dazu veranlassen, uns zu warnen.
Ja, nicht nur ich, sondern auch meine internationalen Kollegen. Dass das Narrativ, die wir haben, die Narrative von Gender, von Partnerwahl, einfach nicht mehr mit der Realität übereinstimmen und das dazu führt in der Folge, dass wir von falschen Voraussetzungen ausgehen und dass uns das durchaus im Wirkensinn Wahlverhalten, vor allem für junge Männer, durchaus sehr problematisch werden kann.
Gut, beginnen wir ganz langsam. Ja. Also das erste Fremdwort, das Sie verwendet haben, ist das Narrativ.
Ja, genau.
Das Narrativ kommt sehr oft vor mittlerweile in allen möglichen Medien. Auch das ist sehr kontrovers diskutiert. Welches Narrativ? Wozu Narrativ? Sie haben ein anderes Narrativ. Vielleicht beginnen wir beim Wort. Also Narrativ kommt von Erzählung.
Genau.
Es ist eine gemeinsame Erzählung.
Mhm. Ja.
Warum brauchen wir eine gemeinsame Erzählung?
Aus dem einfachen Grund, gemeinsame Erzählungen schweißen Gesellschaften zusammen. Zu gemeinsamen Werten, zu gemeinsamen Handlungen und fördern Kooperation. Für mich oder für uns evolutionäre Anthropologen, das wichtigste Narrativ, das wir hatten, war natürlich immer Religion. Mit Religion haben sie gemeinsame Werte und die Werte führen dazu, dass Menschen sich kooperativ im Sinn der Religion verhalten. Also ganz starke Narrative. Und Sie denken, Karwoche jetzt. Wirklich, wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen in Spanien, Semana Santa, wo wirklich ganz stark gezeigt wird, dass ich mich committe zur Religion. Also ein gemeinsames Narrativ, ein Wertekompass, den man hat. Und jede Gesellschaft entwickelt solche Wertekompasse und der berühmteste ist wahrscheinlich, oder die signifikanteste, ist sicher die Religion in unserer Geschichte.
Das heißt, Religionen bieten Narrative.
Ja.
Diese Narrative haben die Funktion, dass sie Gruppen dazu führen, gemeinsam zu handeln und gemeinsam zu denken.
Genau.
Dass nicht jeder in eine eigene oder andere Richtung rennt.
Genau. Dass jeder so das gemeinsame Gebäude hat, das gemeinsame Gedankengebäude hat, das gemeinsame Wertegebäude hat und sich möglichst dran hält. Ist auch sehr schön durch Untersuchungen dokumentiert, dass ich kooperiere. Dass ich wirklich in größeren Gruppen, in größeren Verbänden kooperiere und dann zu diesen Werten stehe letztendlich.
Das heißt, Narrative haben eine soziologische Funktion.
Ja, eine Gruppenkohäsionsfunktion. Dass Gruppen zusammenhelfen, zusammengebunden werden über gemeinsame weltanschauliche Prinzipien.
Das heißt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Gesellschaft gespalten ist, dann hat das unter anderem damit zu tun, dass wir kein gemeinsames Narrativ mehr haben.
Richtig, genau. Und das ist sehr faszinierend. Religionen haben es geschafft. Wir haben jetzt sozusagen ein linkes und rechtes Narrativ. Und die beiden Narrative stehen jetzt gegeneinander. Religionen haben es aber geschafft, wenn sie dann denken, allein eine katholische Religion, da haben sie einerseits den Opus Dei, extrem konservativ, und andererseits auch Caritas, würde ich sagen, links. Und beides unter dem gleichen Dach der Kirche vereint. Es haben die Religionen irgendwann geschafft, das wirklich verschiedenste weltanschauliche Prinzipien zu einem gemeinsamen Prinzip zu kristallisieren und dann zu führen, dass Menschen sich nach diesem Prinzip verhalten. Und jetzt haben wir Narrative, verschiedene Narrative, die stehen gegeneinander. Es ist eine Umbruchzeit letztendlich. Und da sieht man halt, die Narrative für die eine Gruppe sind Narrative wichtig, für die andere Gruppe sind sie weniger wichtig. Oder lehnen sie sogar ab.
Also Religionen, die großen Weltreligionen, meinen Sie, haben es geschafft, sozusagen unterschiedliche Narrative,
ja,
oder auch unterschiedliche politische Haltungen unter einer gemeinsamen Geschichte, einem gemeinsamen Narrativ zu vereinen.
Richtig. Das ist natürlich maximal, geht verschiedene Richtungen. Wenn Sie dann denken, ich denke immer an Islam, da haben Sie sehr liberale Strömungen wie die Derwische, die Sufis, extrem liberal, und gleichzeitig haben Sie einen Fundamentalismus. Das heißt, auch der Islam gibt als Religion verschiedene Strömungen, treten auf, aber im Großen und Ganzen hat es die Religion geschafft, über ihre längeren Zeiträume verschiedene Narrative, verschiedene Wertanschauungen, verschiedene politische Einstellungen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen.
Und wir im Abendland, da wir ja säkular sind und sozusagen der Religion abgeschworen haben, haben jetzt zunehmend ein Problem damit, dass wir kein gemeinsames Narrativ finden?
Ja, wahrscheinlich auch. Wir haben Strömungen, die hochmoralisch sind, die sehr moralisch argumentieren, die aber Moral ist verschieden. Wir wissen ja aus der Moralpsychologie, dass Moral sehr verschieden sein kann. Sie haben linke Moral, das vor allem, ich kann es auf Englisch harm and care, das heißt Fürsorge, dass ich mich um Leute kümmere und Fürsorge. Und rechte Narrative sind auch, dass ich Autorität akzeptiere, dass ich mich Autorität unterordne und dass ich auch eigene Gruppe sehr stark mehr auf die eigene Gruppe betont. Und die beiden Narrative stehen jetzt gegeneinander. Wir wissen auch, das ist sehr spannend, von Richard Sossis, einem amerikanischen Evolutionspsychologen, der in Israel gearbeitet hat, dass utopische Gemeinschaften, die transzendente Narrative haben, das heißt, die wirklich ein Leben nach dem Tod oder irgendeine andere Macht beschwören, länger überleben als Narrative, die nur utopisch sind, die sozusagen keinen transzendentalen Komponente haben. Wenn Sie Kibbutzin, sehr schön, Richard Sossis ist sehr gut untersucht, dann Kibbutzin, die nur marxistisch waren, die in die Richtung gegangen sind, haben weniger lange überlebt als Narrative oder Kibbutze, die auch die religiöse Komponente mit der sozialen Komponente vereint haben.
Das heißt, Transzendenz ist ein evolutionärer Vorteil?
Ja, absolut. Sehr schön gezeigt von Richard Dunbar. Transzendenz führt dazu, dass Menschen sich gemeinsamen Werten leichter unterordnen. Und ich sagen kann, wir sehen sehr schön die Big God Theory, wo ich einfach in größeren Stadtstaaten, ungefähr vor 3.000-4.000 Jahren, bei den Sumerern in Ägypten, sind einfach sehr, sehr verschiedene Ethnien, sehr verschiedene Stämme, sehr verschiedene Kulturen zusammengekommen in den ersten großen Städten, bei den Sumerern bis zu 60.000, 70.000 Personen. Und da gab es natürlich kein Recht, das gab es alles nicht, keine Polizei. Aber dann gab es natürlich auch so etwas, das gemeinsame Narrativ der großen Götter. Und die großen Götter sehen alles, auch wenn du dich nicht im Sinn der Gruppe verhältst. Die großen Götter sehen, was du tust, und bestrafen dich oder belohnen dich dafür. Auch möglicherweise in ein Jenseits. Und deswegen dürfte die Religion evolutionär so erfolgreich gewesen sein.
Also Religion hat eigentlich, wenn ich Ihnen zuhöre, wenig mit Unwissenschaftlichkeit oder Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern das ist eine ganz klare Geschichte der Evolution.
Ja.
Evolutionspsychologie, das haben Menschen bewusst oder unbewusst entwickelt, damit sie in großen Gruppen zusammenleben, genau, und kooperieren können.
Genau.
Warum streiten wir dann ständig, ob das stimmt oder nicht, ob es wissenschaftlich ist oder nicht?
Ja, weil wir haben jetzt einen Umbruch. Wir sind nicht hochsäkular, und das ist ganz logisch. Ist auch als Naturwissenschaftler, muss ich sagen, auch gut so. Es wäre dann als Naturwissenschaft auch verrückt, wenn wir dann komplett nur religiösen Narrativen nachhängen würden oder religiösen Wertvorstellungen. Und es beginnt sich, neue Sachen zu entwickeln. Und da kommt eben raus, dass die Moral verschieden ist. Unsere Moral ist vor allem nach politischer Einstellung sehr verschieden. Und deswegen kracht es auch dann, kann man sagen. Deswegen geht es an diesen Wendepunkten, an diesen Punkten, wo die Gruppen zusammenkommen, wo man verschiedene Wertanschauungen hat, da fliegen halt dann, sagen wir, auf gut wienerisch die Fetzen.
Und wie sehen Sie dann aus dieser Perspektive den Rechtsruck? Also ist es für Sie ein Rechtsruck? Ist es für Sie ein Rückschlag, ein Pendelrückschlag? Ist es ein Balanceakt?
Zwei Sachen. Zuerst mal wissen aus sehr vielen Daten, dass wir wissen den Grund nicht warum, aber dass Menschen rechts der Mitte deutlich mehr Kinder bekommen als Menschen links der Mitte. Das heißt, wir haben einen ganz langsamen Prozess des demografischen Umformung, wo ich einfach mehr Menschen habe, die eher moderat rechts der Mitte sind. Die meisten Menschen sind ganz nahe der Mitte, so links, also rechts der Mitte. Und natürlich, die haben andere Wertvorstellungen, die Leute. Und deswegen haben wir einen ganz langsamen Drift. Wir sehen es an amerikanischen Daten, wir sehen es an Daten auch aus Europa, dass wir dann einen ganz langsamen Drift nach rechts haben dürften. Der ist nicht besonders stark. Der wird nur sehr stark natürlich akzentuiert durch Migration, durch Geschlechterdebatten, siegende Extremen auf beiden Seiten. Also die Extreme werden stärker damit und kriegen und versuchen dann die Leute auf ihre Seite rüberzuziehen. Der demografische Wandel ist aber relativ langsam. Es dürfte auch so gewesen sein, das kann man sich heutzutage mal vorstellen, da gibt es auch amerikanische Daten, dass vor 1968 Menschen links der Mitte mehr Kinder bekommen haben. Das heißt, Kollegen und wir glauben, dass auch die 68er Revolution auch unter anderem damit stattgefunden hat, weil Menschen einfach mehr Menschen da waren, die links der Mitte waren. Und die Demografie ist unterschätzt, also Demografie, die Geburtenrate politische Einstellung ist unterschätzt und dürfte es ganz stark beeinflussen. Sehr interessant ist dabei Israel, da dürfte Migration eine ganz große Rolle spielen. In Israel hatten wir eine ganz massive Einwanderung von sehr konservativen jüdischen Bevölkerungsgruppen aus Nordafrika und aus Osteuropa. Und natürlich, man sieht jetzt erleben, Israel, der starke Rechtsruck, hat auch damit zu tun, dass die natürlich auch wählen, logischerweise. Die sind konservativer.
Aber das sind doch deren Kinder.
Ja, aber wird stark vererbt. Wir wissen, dass Religion, also dass politische Einstellung, auch Religion, eine erhebliche genetische Komponente hat, also ungefähr zu 55-60%, und eine soziale Komponente. Und da kann man ausrechnen, dass Menschen ungefähr, das ist eine Hausnummer jetzt, das ist eine ganz korrekte Zahl, ungefähr 70% der Leute, die in denen dorthin, wo die Eltern waren, und 30% lehnen sich gegen die Eltern auf, kann man in ganz, ganz groß so sagen. Also die gehen in die andere Richtung. Das ist, kann man sagen, ist wirklich so, ja, Populationsgenetik auch. Unter anderem, nicht nur Genetik, es ist immer Sozial und Genetik zusammen.
Gut, dann kommen wir zu dem Bruch, über den wir eigentlich sprechen wollen.
Ja.
Dieser Bruch zwischen dem vorherrschenden Narrativ und ihren Daten.
Mhm, genau.
Der betrifft die Gender-Debatte.
Richtig.
Was sagen Ihnen Ihre Daten?
Also erst sagen meine Daten, das sind keine Daten sozusagen und die Erfahrung aus der Evolutionsbiologie. Die Gender-Debatte ist insofern problematisch, weil sie die Bevölkerung in sichtbare zwei Gruppen zerteilt. Sie kennen vielleicht die berühmten Experimente Blue and Brown Eye oder das Robert Cave Experiment, wenn ich Leute kennzeichne und ihnen einfach einen Marker gibt, indem ich einfach sage, die berühmten Blue und Brown Experimente, die blauen Augen sind anders und sind besser oder umgekehrt, die braunen Augen sind besser als die blauen Augen, blauäugigen, was vollkommener Unsinn ist natürlich, dann haben sie sehr schnell eine Gruppenbildung und Leute assoziieren sich ganz stark zur eigenen Gruppe. Und das haben sie auch, das halte ich für Gender am meisten problematisch, dass ich damit Narrativ habe, ich kennzeichne mich selber, indem ich Gender-Sterne verwende, indem ich Binnen-I verwende, kennzeichne ich mich als zugehörige Gruppe. Und wenn jemand anderes liest, der nicht zugehörig fühlt, ja, der sieht das in der anderen Gruppe. Das heißt, wie eine Uniform. Das ist immer der erste Punkt, den wir sehen sehr stark. Ich konstruiere damit Identitäten, starke Identitätspolitik. Und das führt natürlich dazu, dass ich zwei unterscheidbare Gruppen bekomme auf ein Merkmal. Einfach nur gendern, nicht gendern. Und das führt natürlich auch zu Spannungen letztendlich.
Gendern führt zu Spaltung?
Ja, weil die eine Gruppe gendert. Und ich weiß von Daten, meine Kollegen von mir schauen sich das derzeit an, ist nur ein fertigter Artikel, dass manche Leute, wenn jemand gendert, zum Beispiel Universitäten, dass manche Leute es nicht mehr lesen, den Text. Weil es eindeutig gekennzeichnet ist. Wenn ich gender, dann gehöre ich zu der einen Gruppe dazu. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die fühlt sich davon nicht mitgenommen. Das heißt, ich habe wirklich Gruppenbildung. Wie, wenn ich Blue und Brown einmache, wenn Leute Uniformen anziehen. Und wir neigen evolutionär ganz, ganz stark zur Gruppenbildung. Das ist ein ganz gefährliches Symptom bei uns, dass wir Gruppenzugehörigkeit ganz wichtig ist. Wir sind auch bereit, für Gruppen auch die Ratio auszuschalten. Das heißt, ich mache da mit, meine Gruppe stimme ich überein und mache mit, auch wenn die Sachen nicht mehr logisch sind.
Aber ist das nicht paradox? Ich meine, das Gendern ist ja eigentlich dazu gedacht, also wenn ich jetzt sage, Künstler und Künstlerinnen, sozusagen immer die männliche und die weibliche, das ist sozusagen inklusiv. Ja?
Ja.
Das ist ja auch ein großes Wort in dieser ganzen Debatte, genau. Inklusion. Und Sie sagen jetzt, dass wir uns eigentlich genau im Gegenteil verhalten.
Es macht inklusiv in der eigenen Gruppe, ganz stark inklusiv, gegen der anderen Gruppe spaltet. Das heißt, es sagt, ich will inklusiv sein, führt aber dazu mit der anderen zu einer Spaltung. Was wir sehr schön sehen können. Sie wissen ja, ungefähr 70% der Bevölkerung lehnt es ja ab, 30% sind dafür und da haben Sie Spaltung. Da sehen Sie wirklich an einer Marke nach außen die Spaltung.
Und wie ist dann jetzt Ihre Perspektive als evolutionärer Anthropologe? Ziehen Sie jetzt eine Grenze? Ziehen Sie keine Grenze? Gendern Sie nicht?
Ich gender nicht. Ich habe gegendert immer. Ich habe nie ein Problem mit Binnen nie gehabt. Mir geht es um Sprache. Ich habe nicht ein Problem mit dem Sternchen, wie alle evolutionären Biologen. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt natürlich Menschen, die können sich nicht zuordnen. Keine Frage, brauchen wir gar nicht diskutieren. Das auch zu respektieren und darf man diskriminieren oder irgend sowas. Nur es gibt deswegen nicht mehr Geschlechter. Das ist einfach nicht zuordnenbar. Es gibt aus der Evolutionsbiologie nur zwei Geschlechter. Und zu verlangen für Evolutionsbiologen zu sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, das ist absurd. Es hat nichts damit zu tun, dass es natürlich Menschen gibt, die können sich aus psychischen Gründen, aus organischen Gründen nicht zuordnen. Das ist völlig zu respektieren. Also deswegen gibt es ja mehr Geschlechter.
Ist das ein Widerspruch zwischen Biologie und Philosophie?
Ja, absolut. Natürlich.
Psychologie auch, oder?
Psychologie, ja, aber sehr stark. Philosophie natürlich. Gender-Debatte geht von sehr philosophischen. Was an und für sich insofern wertvoll ist, man konstruiert, man sagt sich, wie hätten wir denn eine Gesellschaft? Inklusiv. Aber vergisst dabei die Biologie, dass die Biologie einfach anders ist und die empirischen Grundlagen, das ist das Problem.
Gut, und wo widersprechen jetzt sozusagen Ihre empirischen Daten diesem Narrativ? Wo sind da jetzt sozusagen genaue Punkte oder Probleme?
Bei Geschlecht zum Beispiel. Gehen wir ganz basal. Warum gibt es denn zwei Geschlechter? Wir haben eine Diskussion, die ist sehr verwirrt. Da reden Leute über Chromosomen, da reden Leute über alles Mögliche, über Hormone. Das ist nicht der Punkt evolutionsbiologisch. Evolutionsbiologisch wurden Geschlechter circa vor 600 Millionen Jahren erfunden, männlich und weiblich. Und der einzige relevante Unterschied, der sich durchzieht, ist einfach die Gametengröße, das heißt die Größe zwischen Ei- und Spermienzelle. Es hat sich evolutionär als sehr vorteilhaft herausgestellt, große Eizellen zu entwickeln, das weibliche Geschlecht, und kleine Samenzellen. Und das ist der Hauptunterschied. Das ist da und das ist binär. Alles andere, Chromosomen, ist nichts anderes, wie die DNA aufgerollt ist. Also zum Beispiel, wenn Sie denken, Säugetiere sind XY, Vögel sind genau anders. Aber das Verhalten ist trotzdem nach den Aufwand, den ich betreibe. Das weibliche Geschlecht hat mehr Aufwand in der Reproduktion, einfach weil Eizellen einfach aufwendiger sind in der Energieproduktion, viel aufwendiger. Deswegen muss weibliche Geschlecht einfach mehr auswählen. Und wir wissen von allen, von Tieren bis zu Menschen, die Hauptpartnerwahl trifft weibliche Geschlecht, weil es auch mehr zu verlieren hat. Weil als Mann produzieren sie ganz leicht unendlich viele Spermien, aber wenn Sie an Säugetiere denken, auch den Menschen, da haben sie halt einmal die Schwangerschaft, die Stillzeit, ist enorm aufwendig. Deswegen muss weibliche Geschlecht darauf achten, eine gute Partnerwahl zu treffen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, von jetzigen Bedingungen, sondern Bedingungen wie in unserer Entwicklung, wo, wenn Sie als Frau Kinder bekommen haben und der Mann konnte Ihnen wirklich nicht Proteine nach Hause bringen, also keine Nahrung nach Hause bringen, hatten Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie und Ihre Kinder draufgehen dabei. Und deswegen ist die Partnerwahl resultiert wirklich, und wir wissen das, aus dieser Gametengröße hat der Richard Dawkins wunderbar auf den Punkt gebracht. Alle an Diskussionen gehen die Irre. Einfach nur die verschiedene Größe von Eizelle und Spermienzelle. Und der Aufwand, der verschiedene Aufwand, den die Geschlechter betreiben in der Reproduktion.
Und ab wann darf man ihnen den Vorwurf machen, dass sie biologistisch denken?
Den kann man wahrscheinlich einem Biologen immer machen. Es ist auch sehr leicht. Es ist nur eine Keule. Man muss aufpassen als Biologe, dass man nicht zu sehr eine Biologie abgleitet. Aber es gibt ja fundamentale Prinzipien. Seht ihr in unseren Daten, kann ich Ihnen nachher sehr beeindrucksvoll auch zeigen, in sehr vielen Daten, dass das nachher vor eine große Rolle spielt. Die Partnerwahl. Und dass genau auch Frauen, umso höher der Status ist, umso mehr wählen sie auch Männer mit höherem Status aus, letztendlich. Das hat sich nicht geändert. Das ist gleich geblieben.
Das sind ja aktuelle Forschungsdaten, die
genau,
Sie ansprechen.
Ganz genau. Daten aus den USA beispielsweise, auch aus Europa. Wir wissen einfach, dass Männer mit höherem sozialen Status, vor allem mit mehr Einkommen, mehr Kinder haben und auch serielle Monogamie. Das heißt, die haben auch mit einer Höchstwahrscheinlichkeit eine Partnerin, mit der sie Kinder haben und nachher die nächste Partnerin. Die ersten Daten, die wir dazu gesehen haben, waren aus der Universität Wien, wo einfach die Männer mit höherem sozialen Status mehr Kinder haben und öfter auch mehrere Beziehungen hintereinander hatten, mit denen sie Kinder hatten. Weil die Partnerwahl ist einfach so. Wir wissen auch, sehr harte Daten, sind alles keine schönen Daten, aus Schweden, das elitärste Land der Welt, dass Männer mit niedrigen Einkommen zu 34% kinderlos bleiben, Männer mit höheren Einkommen nur zu 10%. Wir wissen auch, dass das vor allem für die Partnerwahl begründet ist, dass die Männer mit niedrigen Einkommen, mit wenig Bildung, einfach keine Partnerin finden. Und das in Schweden. Also Daten letztendlich, die ja von sehr elitären Land sind, wo wirklich Gleichberechtigung alles großgeschrieben wird. Das Muster finden Sie überall, weltweit, gleichgültig, wo Sie hinschauen.
Gut, also das sind jetzt sozusagen evolutionsbiologische Daten, genau, die Sie untersuchen. Ja. Wo ist jetzt der Widerspruch zur Gender-Debatte oder zum Narrativ, das wir haben?
Naja, zum Beispiel haben Sie das Narrativ jetzt, das sehr oft gesagt wird, naja, Frauen sollten Männer die Care-Arbeit leisten. Das ist alles okay, kann man auch machen, aber trotzdem sollen sie die suchen und mehr Männer mit Care-Arbeit. Aber letztendlich wissen wir, Care-Arbeit, ja, aber Haushaltsarbeit und so weiter, ist auch im Prinzip in einem gewissen Rahmen okay und vollkommen in Ordnung, der Anspruch. Nur führt es dazu, dass die Partnerwahl dann doch anders funktioniert. Wir wissen aus amerikanischen Daten, was wirklich dramatisch ist, Männer, die 1890 geboren wurden in den Vereinigten Staaten, da hat das Gehalt noch gar keine Rolle gespielt. Der Status hat auch eine Rolle gespielt, aber nichts Gehalt. Das heißt, das hat gar keine Rolle gespielt für die Partnerwahl. Da dürfen andere Sachen eine Rolle gespielt haben, wie ob ich jetzt Land besitze, ob ich körperlich stark bin, was auch immer. Es hat sich radikal verändert. Bis in die Geburtsjahrgang 1970, 1973 konkret, erklärt das Gehalt des Mannes zu fast über 20%, ob er jemals eine Frau findet. Und mit neuen Daten bis zu 30%. Das heißt, es erklärt nicht stärker als das Gehalt des Mannes, die Bildung des Mannes, beide Sachen, ob er jemals eine Frau findet. Und das steht nicht ganz klassisch in Widerspruch zu sehr vielen Gender-Debatten, wo man einfach sagt, okay, Männer sollen zu Hause bleiben, Frauen wählen anders. Sie wählen dann tatsächlich Männer mit höherem sozialen Status. Und da haben sie nicht zwei Probleme. Auf der einen Seite haben sie Akademikerinnen, die nach oben wählen oder zumindest den gleichen Partner wählen, oft nicht finden, oft kindlos und männerlos bleiben. Und das ganz große Problem unten ist es, wir haben einen ganz großen Prozentsatz von Männern, alte amerikanische Daten, auch europäische Daten, die bleiben einfach übrig. Und jetzt haben sie Phänomene wie diese Netflix-Serie, die Incel-Movements. Das ist natürlich durch soziale Medien alles noch verstärkt und natürlich sehr stark durch, sagen wir so, ziemlich wahnsinnige wie der Andrew Tate natürlich noch richtig in die Richtung gedrängt. Aber letztendlich gibt es ja als Phänomen, dass immer mehr junge Männer gibt, die einfach keine Partnerin finden. Und das ist natürlich spannend. Das Faszinierendste finde ich dazu, was aber eigentlich unerklärbar ist. Warum wählen Afro-Americans, Männer, einen Trump? Eigentlich unlogisch. Weil man das weiß, dass die einfach sehr viel stärker überbleiben und dass die benachteiligste Gruppe in den Vereinigten Staaten nicht die schwarzen Frauen sind, sondern die schwarzen Männer, dann wird das logisch. Die sterben früher, die haben weniger Bildung, die haben wirklich schlechte Arbeitschancen und die wählen dann den Trump. Leben wir genauso jetzt, den großen Auseinanderbrechen, wenn Sie denken, letzte Wahl in Deutschland, da junge Männer wählen AfD, wählen rechts, junge Frauen wählen sie oft links. Da haben Sie ganz, wo die zwei Sachen auseinanderbrechen und das können Sie evolutionsbiologisch eigentlich sehr schön erklären.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich unsere Vorstellungen von Zukunft nie um Menschen drehen, sondern immer um Technologien? Der Grund dafür ist, dass die meisten Zukunftsbilder aus Tech-Unternehmen, Marketingabteilungen und Investmenthäusern kommen. Es sind strategisch entwickelte Erzählungen einer Zukunft für Konsumenten. Die gute Nachricht ist, das lässt sich ändern. Die Geschichte unserer Zukunft ist eine Plattform für einen offenen und kreativen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Sie ist unabhängig und lebt von Ihren Abonnenten und Abonnentinnen. Schreiben Sie mir an redaktion@dguz.at. DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, mit wem Sie gern sprechen und welche Fragen Sie stellen würden. Ich freue mich auf Ihre Mail. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und zurück zum Interview.
Gut, also ich spitze jetzt die Einzelaussagen nochmal zu. Es gibt einen Widerspruch zwischen biologisch bedingtem Verhalten und der Art und Weise, wie wir uns erzählen, leben zu wollen.
Richtig, genau.
Also wir wollen sozusagen so leben, dass wir gleichberechtigt sind, dass Männer Pflegeaufgaben übernehmen, dass es sozusagen alles fair ist. In diese Richtung bewegen wir uns auch in unserem gesellschaftlichen Narrativ. Wir beginnen Verhalten so zu bewerten. Also wenn man sich so verhält, dann gilt es zumindest als gut und fortschrittlich. Ihre Daten zeigen aber, dass das genau nicht funktioniert, weil die sich sozusagen nach dem Narrativ benehmen und verhalten, keine Kinder bekommen.
Das ist natürlich sehr, sehr wenig, die Staaten wissen aus sehr vielen Daten, dass sich sehr wenige Männer so verhalten. Aber das Narrativ steht im Gegensatz zur aktuellen Partnerwahl. Wir wissen aber aus anderen Daten, Rosemary Hopcroft, der Kollegin von uns, dass der Hauptgrund eines Mannes, dass er seine Familie verliert, seine Frau verliert, die Fluss der Arbeit ist. Sobald er die Arbeit verliert, ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz hoch, dass er dann ohne Frau dasteht, ohne Familie dasteht. Ist die höchste Wahrscheinlichkeit den Arbeitsverlust. Und das geht wieder sehr stark in Richtung, was wir voraussagen würden. Das heißt aber ganz wichtig, und das ist mir ganz wichtig dabei, Biologie ist nicht Schicksal. Mir ist auch durchaus gut, solche Narrative zu formulieren, der Gleichberechtigung, der Zukunftsszenarien. Nur, wir müssen wissen, wie die Biologie dahinter funktioniert. Nur diese Narrative zu formulieren und zu sagen, so hätten wir es gern, und die Biologie dabei zu ignorieren, führt zu einem gewaltigen Widerspruch in der Gesellschaft. Also wir müssen auch, ein sehr berühmtes Buch jetzt mittlerweile von einem amerikanischen Autor, About Boys and Men, der es wirklich eindrucksvoll gezeigt hat, dass eine ganz große benachteiligte Gruppe mittlerweile eben diese jungen Männer sind. Und die natürlich, das äußert sich dann spätestens an der Wahlurne.
Also das jetzt mit den, jetzt komme ich auf diese jungen Männer. Also es gibt einen Widerspruch zwischen Erzählung und biologischer Funktion.
Richtig.
Das führt dazu, dass viele junge Männer kinderlos und partnerlos bleiben.
Ja, richtig.
Diese Gruppe an jungen Männern wächst.
Mhm.
So, und die wählen jetzt Trump?
Die wählen dann eher rechts.
Warum?
Weil sie dann einfach sich angesprochen fühlen. Sie fühlen sich natürlich von diesem, wir haben das weibliche Narrativ, das Gender-Narrativ auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Narrativ von Trump oder, wenn Sie denken, Maximilian Krah zum Beispiel in der AfD, der spricht dich ganz gezielt an. Der spricht dich ganz gezielt an, ihr seid gut, weil ihr Männer seid. Der spricht dich natürlich an.
Haben diese Leute diese Daten und sagen es nicht?
Ich glaube nicht, dass sie es haben. Ich glaube, die perzipieren das einfach in Gesprächen. Die sind halt Trump, man kann sicher viel über ihn sagen, aber eines kann er kann perzipieren, was in der Menge vorgeht.
Naja, ich bin mir sicher, dass er hat ja auch gute und schlaue Berater.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Die Daten sind frei verfügbar. Es kann durchaus sein, dass sie das wissen. Durchaus möglich. Die wissen wahrscheinlich auch, es gibt einen sehr berühmten Artikel von Vogel und Friese, nur für die Vereinigten Staaten, dass die Gesellschaft nach rechts rückt, durch die Demografie. Das müssten sie wissen. Es war ein PNAS-Artikel, einer der besten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Und wie ist es vor 5 Jahren publiziert worden, der Artikel, dass einfach in verschiedenen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft nach rechts rückt. Das müsste eigentlich wissen, sein Berater, wahrscheinlich ja. Und natürlich, die perzipieren, die sprechen die Leute aktiv an.
Das heißt, dieser Wahnsinn, der jetzt gerade aus dem Weißen Haus kommt, könnte möglicherweise auf den Daten blühen oder
sicher nicht alles. Also der Zollwahnsinn, sonstige Wahnsinnigkeit. Okay, natürlich, ich glaube, er lässt in diese unguided missile, der Herr Trump. Der sagt dort irgendwas einmal. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, ich habe auch mir versucht, das Project 2025 durchzulesen, soweit es verfügbar ist. Kann schon sein, dass da seine Berater das durchaus wissen. Mhm. Dass der große Anzahl an jungen Männern ist und Leute, die sich abgehängt fühlen, und die kann man natürlich perfekt ansprechen mit sowas. Also der Vance macht das ja auch wunderbar. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Und was ihr macht, ist gut. Und lasst euch nicht einreden, ihr seid schlecht. Und natürlich, das war nur eine Frage der Zeit, unserer Meinung nach, bis das passieren wird, weil das ist da. Das Wählerklientel liegt auf der Straße.
Mhm.
Und das hat natürlich durchaus, da muss man, wie geht man mit dem um?
Ja,
das heißt, Biologie ist ein Schicksal. Man muss schauen, dass man diese auch wieder in einen demokratischen Prozess reinbekommt, diese Männer, dass die wirklich nicht einfach ignorieren, sondern dass man die wirklich auch mitnimmt wieder. Dass man sagt, okay, dass wir vielleicht auch Schulen, ich habe den Namen von Autor vergessen, ein paar Boys and Men, dass man auch die Schulen wieder anders gestaltet, dass man dann wieder mehr auf die männlichen Bedürfnisse eingeht. Weil die Lehrkräfte sind sehr stark natürlich weiblich dominiert und das wird eher auch die weibliche, Buben sind halt mal aggressiver, was auch immer. Und das geht auch darum, dass man die mehr anspricht, dass die auch wieder einen Platz in der Gesellschaft finden, nicht einfach irgendwo abgehängt an sauer sind letztendlich.
Und da stellt sich der nächste Widerspruch, den wir haben mit der Frauenförderung, oder? Mit diesem Narrativ, das wir haben, dass sozusagen Frauen nicht gleichberechtigt sind und dass Frauen gefördert gehören. Jetzt kommen Sie und sagen, naja, wir müssten eigentlich die jungen Burschen fördern, weil die sind demokratiepolitisch gefährlicher.
Beides. Auf einer gewissen Ebene natürlich Frauenförderung, mit Positionen, keine Frage. Auf der anderen Seite dürfen wir die jungen Burschen nicht vergessen. Genau so ist es. Also beides natürlich. Das schließt nicht aus. Ich kann jetzt sagen, nur man schaut immer, Frauenförderung schaut immer nach oben. Schaut immer nach oben die Männer, denen geht's so gut, den Hochstatusmännern. Ja, richtig. Aber man vergisst dabei die unten. Die vergisst man einfach. Die werden unsichtbar. Und das rächt sich dann in der Wahlkabine.
Das heißt, aus Ihrer Perspektive ist der Rechtsruck der ja zu dem ganzen fahlen Westen zu beobachten ist, auch ein Resultat aus dieser, aus diesem Widerspruch zwischen biologischen, biologischer Evidenz und philosophischer Soll-Perspektive. Also so wie wir es haben wollen und wie es fair wäre.
Richtig. Demografie, weil die mehr Kinder bekommen. Das war moderat, das ist sehr moderat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch dieser Widerspruch, wo Leute nicht mehr mitgenommen fühlen. Da reden Leute halt dann von Sachen, die sind so weit weg von ihrer Lebensrealität, dass die halt dann sauer werden. Natürlich. Mhm. Und das, diese Philosophie, das ist auch, ich sage, Biologie ist nicht Schicksal, aber ich muss trotzdem versuchen, auf die Realität einzugehen und mich nicht komplett von der Realität abzukoppeln.
Das müsste so eine realistische Philosophie sein.
Genau, oder? Mit datengetrieben. Beginnt auch mittlerweile. Eben das Buch dann, Kollegen Steven Pinker, Evolutionsbiologen, da beginnt auch etwas zu kommen jetzt, wo man sieht, okay, so geht's nicht weiter, weil es wird uns einfach die Gesellschaft immer mehr zerreißen. Denken Sie an die Migration, jetzt habe ich dann unten noch unsere autochthonen Männer, die Statusschwierigkeiten haben, und dazu habe ich noch sehr viele junge Männer rein, die es auch haben werden. Das heißt, ich erhöhe die Konkurrenz noch stärker. Das ist alles durchaus sehr problematisch für unsere Zukunft. Aber ich glaube, es gibt Erkenntnisprozesse. Ich glaube, langsam beginnt die Gesellschaft zu sickern, dass es so nicht weitergehen wird. Und ich glaube durchaus, man wird vorsichtiger und beginnt es zu begreifen. Man geht auf die Leute mehr ein. Aber da bin ich eigentlich mittlerweile optimistisch, weil es beginnt ein Bruch.
Also ich suche jetzt eine Verbindung zu einem Gedanken, den ich in letzter Zeit sehr stark habe, weil wir in Europa ja jetzt aufrüsten. Mhm. Und wenn Sie jetzt von all diesen Männern, den jungen, enttäuschten Männern auf der Straße sprechen, dann sehe ich Soldaten.
Ja, durchaus. Das ist genau, was Sie sagen. Das ist sehr problematisch. Es ist kein Wunder, warum in der islamischen Welt derzeit die demografische Bombe in die Höhe geht. Warum Syrien, warum das alles so problematisch ist, hat damit zu tun, hohe Geburtenraten. Und dazu kommt, ich bin überhaupt kein pauschaler Kritiker von Islam. Das Einzige, was ich wirklich kritisiere, ist die Polygynie. Weil ganz simpel, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, müssen Männer überbleiben. Und Gesellschaften, die polygyn sind, wo Männer überbleiben, die sind aggressiver. Das sind aus der Geschichte. Nicht umsonst, ich kenne die historische Evidenz zu wenig noch. Es gibt aber Vermutungen, dass die Monogamie von den Griechen eingeführt wurde, in Großteils, dass nämlich einfach die Gesellschaft stabiler wird, wenn jeder Mann eine Chance hat, eine Frau zu finden, und nicht einige Männer 5, 6, 7 Frauen akklimatisieren, bleiben weniger übrig.
Monogamie hat mit Gerechtigkeit zu tun?
Ja, und mit Befriedung. Wenn ich viele junge Männer habe, die einfach keine Chance haben, sowohl karrieremäßig irgendwo, auch Familie zu gründen, ja, die werden natürlich frustriert. Die werden massiv frustriert werden. Und das erleben wir. Und ich glaube durchaus, auch Kollegen von mir, dass der Grund ist, es ist kein Wunder, warum die nach arabischen Frühen das so in die Luft geflogen ist, weil sie enorme Geburtenraten hatten und einfach junge Männer überbleiben. Hatten wir wahrscheinlich auch beim 30-jährigen Krieg in Europa, nichts anderes. Da haben sie auch keine Polygynie, zwar aber keine offizielle Polygynie, aber auch sehr viele junge Männer übergeblieben sind. Und dann
Polygynie.
Hat man
Polygynie. Sie sagen Polygynie. Nicht Polygamy, sondern Polygynie.
Polygynie. Es gibt praktisch nur, also es gibt mit Ausnahme von Tibet gibt es praktisch Polyandrie. Viel Männerei gibt es ganz, ganz selten. Es ist fast immer Polygynie.
Also, Polygynie. Und was ist der Unterschied zwischen Polygynie und Polygamie?
Polygamie ist der Überbegriff. Das heißt, dass ich mehrere Partner habe. Aber in der Anthropologie wissen wir, unsere meisten Gesellschaften, 90% waren der Naturvölker, waren polygyn. Das heißt, ein Mann hatte mehrere Frauen, weil nämlich, wie Sie es vorher gesagt haben, Männer in Kampfhandlungen oft umgekommen sind. Mhm. Also natürlich, dann hat man unsere modernen Gesellschaften. Deswegen ist das wird unterschätzt. In modernen Gesellschaften die Monogamie, also die wirklich unendlich wichtig für die Befriedung. Unglaublich, die alten Griechen dürften schon das erkannt haben. Unendlich wichtig, um eben nicht ein Potenzial von Männern zu haben, die einfach immer frustrierter werden. Und sie haben einfach, wie gesagt, für uns Evolutionsanthropologen war es kein Wunder, dass gerade die arabische Welt so stark aus den Fugen gerät. Das ist nicht der Islam. Junge Männer interpretieren jede Ideologie, jede Religion möglichst radikal in ihren Sinn. Das heißt, wenn sie hohe Maße junger Männer haben, die frustriert sind, dann wird Religion eben fundamentalistisch interpretiert. Ich bin überzeugt davon, man kann Islam ganz anders interpretieren. Nur das passiert halt derzeit nicht, weil ich habe Männer, die sehen halt ihre Chance in einer radikalen Interpretation von Religion und Ideologie.
Diese Daten, die Sie da erwähnen, kommen ja aus Entwicklungen oder aus Beobachtungen, die jetzt schon Jahrzehnte dauern,
ja,
oder? Ja. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so in einem Jahr umgedreht?
Nein, Das ist sicher nicht, aber die große Hoffnung, und das ist, schauen Sie sich zum Beispiel die Türkei an, das wunderschönste Beispiel überhaupt. Mhm. Die Türkei hat derzeit eine Geburtenrate von 1,6 Kindern. Das hatte noch bis vor 30, 40 Jahren 5 Kinder pro Frau. Das heißt, der Erdogan, der hat wirtschaftlichen Aufschwung gebracht, hat aber dann sozusagen wahrscheinlich auch die eigene Basis sich abgestellt damit von Islamismus, weil 1,6 Kinder pro Frau ist nichts anderes als bei uns in Europa. Das heißt, auch die muslimische Welt, Wirtschaftswachstum, die Leitung ist viel besser. Ich glaube, die wird genauso einsetzen. Und den Kollegen von mir, Vegard Skripal beispielsweise, sagt einfach, die Geburtenraten sinken in der islamischen Welt dramatisch derzeit. Die gehen runter auf europäisches Niveau. Und wir können rechnen, dass in 10 Jahren der Migrationsdruck außer Afghanistan und Ägypten, die sind relativ arm, wird der wirtschaftliche Aufschwung massiv einsetzen. Und das war der Fehler auch von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat einmal vor 10, 20 Jahren sehr stark Wahhabismus exportiert. Nämlich in allen Ländern fundamentalistische Universitäten gegründet. Die haben kapiert, das fällt ihnen auf den eigenen Kopf. Jetzt investieren sie in Bildung. Überall Bildung. Und Bildung führt dazu, vor allem Bildung der Frau, dass die Geburtenraten sinken. Sinkende Geburtenraten sind immer der Garant für Wohlstand. Bildung und sinkende Geburtenraten. Also ich bin überzeugt davon, Afrika ist ein anderes Thema. Also es sind nicht meine Daten jetzt, sondern Daten von Kollegen aus Demografie. In 10 Jahren werden wir in der arabischen Welt weniger über Migration reden, sondern wahrscheinlich in den meisten Teilen sehr stark reden dann über wirtschaftliche Konkurrenz. Weil sie einfach stärker werden wirtschaftlich.
Ich versuche mich auf diese Zusammenhänge zu konzentrieren. Also diese größer werdenden Gruppen, ich bleibe jetzt auch bei uns, Europa, die größer werdenden Gruppen von frustrierten jungen Männern, dann auch sozusagen die wachsenden Gruppen der zugezogenen Männer, die Rüstungsindustrie, die plötzlich Milliarden ausgibt, damit wir auf bestimmte Ziele erreichen, dann jetzt das Narrativ, das Russland angreift. Wie sieht denn die Geschichte unserer Zukunft aus?
Ich bin wieder optimistisch in der Beziehung. Was Krieg betrifft, bin ich optimistisch. Weil nämlich, wir haben einfach trotzdem, wir haben zwar viele junge Männer, die Probleme haben, aber unsere Geburtenraten sind sehr niedrig. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir wirklich dazu geeignet sind, bei niedrigen Geburtenraten wirklich große Kriege zu führen. Ich hoffe es, wissen tun wir es sicher nicht. Aber im Prinzip ist so ein Unterschied zur arabischen Welt, die wirklich hohe Geburtenraten haben, haben wir relativ niedrige Geburtenraten. Es bleiben zwar Männer übrig, aber das ist nicht vergleichbar mit, wenn ich 7, 8 Kinder habe dann und Polygynie habe, also wirklich viele Frauen habe, bleiben viel, viel mehr über. Das heißt, es wird natürlich destabilisierend sein. Wir werden auch durch die zugezogenen Männer Destabilisierung erleben, keine Frage. Aber es wird nicht so dramatisch werden, weil die Geburtenrate auch der Ankömmlinge jetzt aus den muslimischen Ländern in spätestens 2 bis 3 Generationen gleicht sich die unsere Geburtenrate an. Wann wir wirtschaftlich so bleiben, wie wir sind.
Ja, eben, Sie legen ja die Bedingung, dass es wirtschaftlich gut geht. Das schaut im Moment nicht so aus.
Ja,
das also wir sind in Österreich im zweiten oder dritten Jahr in der Rezession. Jetzt auch mit dem aufkeimenden, ziemlich krassen Konflikt zwischen den USA und China.
Ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir gewährleisten können, dass es uns in 5 Jahren wirtschaftlich besser geht.
Ja, das ist richtig. Das ist ein großes Risiko. Absolut großes Risiko. Da bin ich ganz binnen. Aber da kann ich schwer was dazu sagen. Kann es noch offen, letztendlich. Aber trotzdem niedrige Geburtenraten bedingen, dass die Menge der Unzufriedenen nicht so groß wird. Das Einzige, was ich sozusagen als positiv sehe, das ist, also niedrige Geburtenraten und Bildung, vor allem Bildung der Frau, sind der Schlüssel zu Wohlstand. Ein Kollege von mir, Vegard Skripal, einer der prominentesten Demografen, das wunderbare Buch geschrieben, Die Kleinen Prosper. Das heißt,
wie?
Die Kleinen Prosper. Das heißt, umso weniger Leute sind, umso besser wird es uns wahrscheinlich. Geht es einem einfach. Das ist ein total starker Zusammenhang.
Also Sie sind optimistisch. Sie glauben nicht, dass wir...
Ich glaube nicht. Ich fürchte mich am meisten um was ganz anderem. Ich fürchte mich einfach, dass irgendwo mal durch, was oft passiert ist schon in der Geschichte während dem Kalten Krieg, dass zufällig mal irgendjemand eine Atombombe losschickt, weil irgendein Blödsinn passiert. Das halte ich für die große Gefahr, das Risiko, nicht des kalkulierten Krieges, wie jetzt ein natürlich verrückter Krieg in der Ukraine, aber das Risiko, dass einfach umso mehr Waffen ich habe, irgendwann geht was los. Irgendwann drückt jemand auf den falschen Knopf und dann haben wir ein Riesenproblem. Menschen sind fehlbar. Das halte ich für das größte Risiko, dass irgendwie man, deswegen sind wir ganz gut. Wir werden niemals Atomwaffen komplett abrüsten. Deswegen finde ich es Initiativen wie Sky Shield gut, dass einfach nichts durchkommt, letztendlich. Dass es sinnlos wird. Also irgendwann habe ich dann Sky Shield und irgendwann kommen die Waffen nicht mehr an. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert, ist hoch. Also ist ja schon. Man denkt an die Kalten Kriege, wie oft dann Fehleinschätzungen war und dann wäre uns fast irgendwo Atombombe runtergefallen. Ja, als Blödheit, also als Fehlalarm.
Gab schon einige Fälle, glaube ich.
Das halte ich für das größte Risiko. Nicht kalkuliert. Ich glaube, niemand wird, außer irgendwie wahnsinnige Staaten, niemand wird, auch kein Russland, niemand wird kalkuliert Atombomben abwerfen. Das wird niemand machen. Aber natürlich, es kann passieren.
Was halten Sie von Bürgerkriegsszenarien in Europa?
Ich halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil wir niedrige Geburtsraten haben. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Konflikte definitiv, Bandenbildungen, dann wie Banlieues, also wirklich Parallelgesellschaften, alles hochwahrscheinlich. Bürgerkrieg durch die niedrigen Geburtenraten, sehr unwahrscheinlich.
Aber was ist Bürgerkrieg? Also Bandenbildung und das, was Sie jetzt gerade erwähnt
haben, ist kein Bürgerkrieg. Nein, Bürgerkrieg ist dann, was wir in Syrien erleben beispielsweise. Also wirklich Bürgerkrieg. Das ist kein Bürgerkrieg, das ist natürlich eine Ordnung, wird schwierig werden. Aber das wird man sicherlich irgendwann, ja, wird nicht einfacher werden, es wird sicher unsicherer werden, aber wirklich das, was man in Syrien lebt, das ist dann für mich Bürgerkrieg.
Das heißt, Sie sind für Europa optimistisch?
Wann die Wirtschaftslage so bleibt, bin ich optimistischer. Aber wir müssen einfach, und das glaube ich wirklich, nicht so stark Philosophie werden und so abheben, in welche Gender-Narrative, die so weit weg sind von der Realität, sondern wir müssen einfach wissen, wie wir funktionieren. Und das ist auch das Narrativ, kann man sagen, die Evolutionsbiologie oder die evolutionäre Anthropologie, zu sagen, wir müssen wissen, wie wir sind, dass wir die Welt so gestalten können, wie wir sie haben wollen. Das ist schon richtig. Philosophie vollkommen richtig. Eine gleichberechtigte demokratische Gesellschaft haben zu wollen, ist ein gutes Ziel. Aber ich muss wissen, wie ich bin. Ich kann einfach auf dem Reißbrett sagen, es gibt Geschlechter mehr, wir sind aggressiv, alles, das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Und dann scheitere ich an meinem eigenen Narrativ. Aber ich muss wissen, wie ich bin. Das ist auch der Anspruch der evolutionären Anthropologie, der evolutionären Psychologie, Verhaltensgenetik. Bitte. Erkennst, wir sind nicht so. Wir haben Ziele, das ist wunderbar zu formulieren. Aber wir wissen, wie man dorthin kommt und nicht einfach sagen, wir sind so und ein Narrativ drüber zu stülpen, was einfach nicht mit der Realität übereinstimmt.
Eigentlich bräuchten wir neue Narrative, Narrative, die mehr auf Disziplinen wie Ihre eingehen oder diese Daten und Erkenntnisse sozusagen einflechten. Wie kommen diese Narrative in die Bevölkerung?
Naja, sie beginnen so langsam. Also ich denken Sie Folgendes, unsere neue Regierung, die wir haben. Bis vor 2 Jahren hat man diskutiert über Gender und Sprache. Kein Mensch diskutiert das mehr. Die Diskussion ist natürlich auch durch die drohende Wirtschaftskrise realitätsbezogen geworden. Mhm. Auch bei der Migration. Es geht nicht darum, irgendwelche Festungen zu bauen. Das ist absurd. Es geht darum, die Migration in den Griff zu kriegen, zu regulieren. Auch nach Bildung zu entscheiden, nicht junge Männer zu haben. Und die Diskussion ist ja bei uns da. Hat 10 Jahre gedauert. Aber die haben wir mittlerweile. Wir sind nicht mehr vor 10 Jahren. Von 10 Jahren hat man gejubelt, junge Männer kommen, juhu, und Willkommenskultur. Das gibt's ja nicht mehr. Aber natürlich ist auch diese Diskussion, man macht dicht die Grenzen, ist alles absurd, sondern einfach das, was selbstverständlich ist, und ich sehe es auch in meinen Daten, in den European Social Survey beispielsweise, wo man ganz deutlich sieht, die meisten Menschen sind eine Gegenmigration, sie wollen eine geregelte Migration. Unbedingt geregelt und nicht einfach irgendjemand kommt und sagt Asyl und dann ist er da für alle Zeiten. Mhm. Und das ist das, da muss man, eigentlich hätte die Politik nur auf ihre eigenen Daten schauen müssen. Und es wäre viel besser. Also wirklich die super Daten erhoben, die Politik. Nur sie hat zu wenig auf die eigenen Daten geachtet. Und hat sich eben von Narrativen von Leuten, die einfach sehr philosophisch unterwegs waren, da ja, herumführen lassen, ist dem nachgegeben und hat einfach vergessen, auf die eigenen Daten zu schauen. Mhm. Beginnt jetzt. Auch der USA-Schock ist wahrscheinlich der Trump-Schock bei uns gar nicht so schlecht zu sehen. Einfach aufpassen. Wenn wir es weitermachen, dann wird alles chaotisch.
Haben Sie vor, das niederzuschreiben, was Sie...
Ja, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben derzeit.
Wie heißt das Buch?
Ohne Biologie versteht man nichts.
Okay. Im Eigenverlag oder?
Nein, ich schau mal, es ist nicht so leicht, Flagge zu bekommen. Es ist, wir haben ein anderes Buch noch, meine Frau schreibt ein anderes Buch, ist nicht so einfach, weil man doch sehr, die Leute, ich kriege die Rückmeldung von Verlagen, ist extrem interessant, nur sie trauen sich dessen Moment nicht zu publizieren. Da sind sie noch vorsichtig. Aber das wird sich ändern, bin ich überzeugt davon.
Was für einen Zeitrahmen setzen Sie?
Im nächsten Jahr. Es geht relativ schnell. Also das Interesse, Stephen Pinker ist da mein Vorbild. Ein großer Evolutionsbiologe, Psychologe mit dem Buch Gewalt und der Stephen Pinker hat in den englischen Raum schon gewaltig mit Wege gebahnt. Pinker, also andere auch, Richard Wrangham, da gibt's schon etliche. Die Diskussion beginnt jetzt einfach in Richtung zu gehen.
Findet man schon Fragmente Ihres Buches irgendwo online?
Nein, noch nicht. Noch nicht. In meinen Artikel findet man. Artikel? Aber ich bin dabei, ich mache vielleicht einen Blog, mache ich vielleicht und ich schaue mal auf jeden Fall. Ich bin dabei zum Schreiben und ich werde schauen, dass ich einen Verlag dafür finde.
Dann verlinke ich sozusagen Ihre Arbeit in den Shownotes dieser Episode.
Ja.
Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gern.
Und Ihren sehr wertvollen Beitrag.
Dankeschön. Danke fürs Einladen. Danke.
Gerne. Ich hoffe, wir konnten inspirieren, Danke fürs Dabeisein. Tschüss aus Wien und bis zum nächsten Mal.